Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Podcast Hart. Willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Hart. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die hat uns angerufen und wir haben auch von ihr in der Zeitung gelesen. Und zwar ist das die Silvia Steinberg, die einen sehr, sehr, sehr schweren Unfall hatte und wieder aufgestanden ist und ihr Leben praktisch nochmal komplett neu aufgestellt hat. Aber wie das alles passiert ist, was für ein Unfall das war und was für Konsequenzen das alles hatte, das erzählt sie uns heute selbst. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, cool.
Beim Podcast und bin gespannt auf das Gespräch.
Ja, wir haben ja im Vorfeld einmal kurz telefoniert und da hast du schon so einige Dinge erzählt und die fand ich schon so super interessant, dass man gesagt hat, ey, da kann man auf jeden Fall mal drüber reden, weil ganz viel positive Energie in diesem Gespräch liegen wird, das weiß ich jetzt schon, und auch ganz vielen Menschen dann auch aus Situationen, wo die denken, die kommen dann nicht mehr raus, auch Mut gemacht wird. Und erzähl doch erstmal, wer bist du?
Also, ich bin Silvia Steinberg. Ich bin seit 1997 hier in Bottrop. Ich habe mal studiert, bin Diplom-Theologin, Gesundheitsberaterin, Entspannungsfrau und arbeite jetzt seit 2006 selbstständig in der Aus- und Fortbildung von Pflege- und Betreuungskräften und sorge quasi dafür, dass die arbeiten und gesund bleiben auf der einen Seite. Ein anderer Schwerpunkt von mir ist Palliativcare, das heißt Umgang mit Tod und Sterben. Also wenn Menschen also krank sind und wenn auch deutlich wird, dass sie nicht mehr letztendlich
gesund werden, dass gesund sie auf jeden Fall sterben, also, dass der Tod
ja,
auf jeden
oder Fall bei alten Menschen, wie man eben halt so bis zum Ende Lebensqualität haben kann.
Also bist du bis im Hospiz oder ambulanter Hospiz oder hast du da was mit zu tun?
Weniger, ich bin mit in der Ausbildung von Pflegekräften.
Ah, okay.
Und da ist das ja mit eines der Themen oder ich mache eben halt auch Fortbildung in dem Bereich für Pflege- und Betreuungskräfte, wenn es einfach so um das Thema Spiritualität geht. Also Menschen am Ende oder in Krankheit stellen sich immer auch die Frage nach dem Sinn.
Ja,
so,
stimmt.
Warum gerade ich oder ist es das jetzt alles gewesen? Muss ich mein Leben verändern? Und was bleibt von mir? Das sind so sogenannte Sinnfragen, wo es einfach auch so um Spirit geht. Und dann auch oft ist einfach Tod, Sterben ist ein Tabuthema und es geht eigentlich darum, Menschen zu befähigen, mit dem Thema ganz normal umzugehen, weil es einfach ein Teil des Lebens ist.
Genau, ist ein Teil des Lebens und das Leben ist ja eigentlich, wie gesagt, der Tod gehört nun mal dazu, ist so, Krankheiten gehören dazu, die schönen Momente gehören dazu. Jetzt ist deine Geschichte ja sehr, sehr, sagen wir mal so, die fängt ja dramatisch an. Und hört mit einer positiven Sache auf. Es ging ja halt um einen sehr, sehr schweren Unfall, den du mal hattest. Ja. Ne? Wie alt warst du denn da?
Ich war damals 28 Jahre alt.
Also 28, okay. Also gerade eigentlich, ja, die Gröbsenflausen aus dem Kopf, junge Erwachsene, ne, schon einen Weg vor. Was warst du beruflich oder was hast du beruflich gemacht?
Also ich habe im kirchlichen Management gearbeitet, war quasi Berufsanfängerin und im November 1995 ist auf dem Weg zur Arbeit, ist der Unfall passiert, ein Bus hat mich überfahren, ich saß auf dem Fahrrad.
Okay.
Und aufgrund dieses Unfalls hatte ich, war schwer verletzt. Und das Schlimmste war eben halt eine Lendenwirbelfraktur.
Ja.
Was dann eben halt dazu führte, dass die ableitenden Nervenbahnen gequetscht waren und damit verbunden eben halt eine Lähmung war.
Okay.
Das Schwerste an dem Unfall war letztendlich ein Trümmerbruch in der Lendenwirbelsäule, was mit einer Lähmung verbunden war. Also um das einfach mal so zu sagen, ich war nicht mehr in der Lage, eben halt selbstständig meine Blase oder meinen Darm zu betätigen, weil die ableitenden Nervenbahnen steuern eben halt diese Körperfunktion und war von einem Moment zum anderen von einer selbstständigen jungen Frau ein Pflegefall geworden.
Also der ist wo passiert?
Der ist in Münster passiert,
In Münster.
Unfall.
Und jetzt muss man Du hast ja gerade von der Begleitung mit Krankheit und Tod geredet. Jetzt ist da aber der Fall eingetreten, dass das wie aus dem Nichts passiert ist. Ne? Du hast einen Unfall gehabt, warst wahrscheinlich auch lange irgendwie im Koma oder hast nichts mitgekriegt, was auch immer da war. Oder wusstest du da schon, warst du bei Bewusstsein und hast da was mitgekriegt?
Ich habe sehr viel mitbekommen. Also es war für mich in dem Moment, als der Bus auf mich zukam, wusste ich, es geht wirklich um Leben und Tod. Oh. Und in dem Moment, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen in der Situation geht, ist wirklich so ganz viel passiert innerlich in mir. Und natürlich war mein ganzer Körper unter Adrenalin.
Ja, natürlich.
Und in dem Moment war einfach so mein Wunsch zu leben oder zu überleben sehr groß. Und da ich eben halt auch ein Mensch bin, der gläubig ist, also das heißt, ich glaube eben halt, dass es eine göttliche Kraft Gott gibt, war so innerlich so wie so ein Schrei, Gott, ich will noch nicht sterben, hilf mir.
Daran kannst du dich erinnern?
Das daran ist genau kann ich mich erinnern. Okay. Und dann war eben halt der Schlag unterm Dings und ich bin dann für eine Zeit lang einfach bewusstlos gewesen.
Genau.
Aber ich kann mich dran erinnern, als ich wieder so gemerkt habe, dass ich unterm Bus liege und auch ziemlich verwickelt war in mein Fahrrad und also alles, wenn ich das den Unfallbericht lese, ist es schon ziemlich heftig gewesen. Aber ich habe in dem Moment einfach gemerkt, dass ich auf eine andere Ebene gewechselt bin. Also ich denke, es ist sowas gewesen wie so eine Nahtoderfahrung. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, meine Zeit ist noch nicht letztendlich
noch nicht gekommen, ne?
Noch nicht gekommen, noch nicht zu Ende gewesen. Und ich habe mich bewusst auch wieder entschieden, zurückzugehen. Warum auch immer, aber jetzt weiß ich eben halt, warum. Ne?
Und also eine krasse Geschichte, erstmal so, dass von jemandem zu hören, der wirklich da an der Schwelle stand und dann wirklich dann geguckt hat oder gucken musste, ja, dass du jetzt gerade gesagt hast, ich habe mich entschieden. Das klingt natürlich für viele Leute ein bisschen befremdlich, weil natürlich ist man, ist, ne?
Bisschen esoterisch.
Bisschen esoterisch, und du hast ja gerade schon gesagt, auch schon vom Spirituellen und so geredet, ne? Aber du warst jetzt in dieses, du hast diesen Unfall gehabt, der Busfahrer hat dich erfasst, du warst im Krankenhaus, wurdest behandelt, hast dann den ganzen Scheiß da mitgemacht, warst wahrscheinlich mehrere Monate out of order im Krankenhaus, ne? Und dann, wann hast du letztendlich zum ersten Mal die Diagnose gehört, dass es so ist, dass du nicht mehr laufen kannst und dass du auch deine Blase und alles andere nicht mehr unter Kontrolle haben wirst?
Ja, eigentlich, als ich im Bergmannsheim Bochum wach geworden bin, auf der Intensivstation lag und mir auch sehr bewusst war, dass ich nach der Operation eben halt die Beine nicht bewegen konnte.
Okay.
Und ja, mitzukriegen, es wird alles für mich getan, medizinisch, aber das, was ich eigentlich, womit ich auch zurückgekommen bin, war so ein Satz, der wie so Mantra für mich war, hab keine Angst, es wird nicht so schlimm werden.
Okay.
Und dann dachte ich mir, ich hatte Schmerzen in der Wirbelsäule und das wünsche ich keinem Menschen. Und mitzukriegen, die Lähmung ist da, du kannst nicht mehr so, wie du willst, du bist abhängig von anderen Menschen.
Absolut, ey, stell ich, ist eine Vollkatastrophe, also für mich stelle ich mir grausam vor, wirklich.
Ja, ich musste da durch, wie auch immer, und dann immer dieses Bewusstsein zu haben, irgendwie wird schon gut werden.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon einen Partner?
Ja.
Und ist der auch immer noch dein Partner? Ist der
ja
mit dir da durch? Also der ist mit dir komplett durch dick und dünn gegangen?
Ja. Also wir haben vor kurzem unsere Silberhochzeit
Boah, schön.
Gefeiert, und aber er hat den Unfall natürlich auch miterlebt.
Krass, ey, das ist ja nicht nur, also du steckst drin und dann die ganzen Freunde und Verwandten und vor allem dann dein Partner, der dich liebt, der hat natürlich dann wahrscheinlich da auch seelische Höllenqualen gehabt, weil er sich solche Sorgen um dich gemacht hat.
Ja, klar.
Und natürlich kommt dann ganz schnell der Punkt, gut, du hast den Unfall gehabt, du wusstest, was da jetzt auf dich zukommt. Was macht das mit der Psyche vom Menschen? Warst du schon immer sofort so, es wird schon nicht so schlimm werden? Oder warst du auch mal, warum ich, so eine Scheiße? Warst du mal wütend, warst du mal traurig, wolltest du mal aufgeben?
Ich habe, ich glaube, sehr intensiv getrauert, oder auch dieser Verlust. Also ich wusste, mein altes Leben funktioniert nicht mehr.
Mhm.
Und ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach auch nächtelang geschrien habe oder einfach diese Warum-Frage so, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? Hättest du nicht dafür sorgen können, dass ich irgendwie 10 Minuten später an dieser...
Ja klar, oder vielleicht einfach nur 5 Sekunden wahrscheinlich.
Ja, so nach dem Motto, warum musste ich da sein? Und ich habe dann einfach auch ich glaube, es ist auch so ein Mechanismus, ne? Wer hat Schuld? Hab ich Schuld? Hat der Busfahrer Schuld? Und in der Situation hat mir eben halt auch im Krankenhaus eine Psychologin geholfen, die auch einen guten Job gemacht hat und durch die ich einfach auch wahrgenommen habe, dass es eine ganz normale Reaktion ist. Also es ist ein Trauma, was man erlebt.
Ja, na klar.
Und irgendwann fängt, ich sag mal, die Psyche an, sich zu melden und das zu verarbeiten. Und es war ja ein großer Verlust eben halt auch meiner Mobilität.
Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie du gewohnt hast, aber da fängt es ja schon an. Ne? Du musst einen ebenerdigen Wohnraum haben, damit du da aber auch, dann auch in die sanitären Anlagen, ins Badezimmer kannst. Du musst ja alles komplett von vorne bis hinten muss umgestellt werden. Du besitzt im Rollstuhl. Das heißt, die erste Treppenstufe ist schon scheiße.
Ja. Wenn du nicht laufen kannst, ist das Aufstehen letztendlich schon eine Meisterleistung.
Ja, ey, absolut. Und da muss ich ganz schon wieder sagen, also wenn man dann solche Geschichten hört, dann wird dann immer ganz anders und denkt, alter Schwede, ich habe mich gestern über so eine banale Scheiße irgendwo aufgeregt. Und dann merkt man erstmal, was ein wirkliches Problem im Leben ist. Ich meine, es ist natürlich immer subjektiv gesehen, ne, wenn jetzt gerade einer irgendwie, klar. Aber in dem Fall, du bist dann aus dem Krankenhaus raus, musstest dein ganzes Leben umstellen. Ja. Wie lange hat das denn erstmal gedauert, bis du da überhaupt wieder so im Leben angekommen warst?
Also letztendlich war ich 3 Monate im Krankenhaus im Bergmannsthal in Bochum. Da gibt es so auch ein Zentrum für Rückenmarksverletzte. Mhm. Und ich habe Glück gehabt. Ich habe einen guten Arzt gehabt. Mhm. Ich glaube, die haben auch über 7 Stunden operiert. Und je länger eben halt, das habe ich als Patientin dann auch mitbekommen, je länger operiert wird, umso schwieriger ist es ja letztendlich.
Ja, so. Klar.
Und ich habe dann auch einfach so gemerkt, ich war da an dem richtigen Ort. Also da waren auch einfach tolle Pflegekräfte oder Physios. Und ich war ja sofort dann auch, wurde mobilisiert. Also ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich lag ungefähr 1 Woche flach.
Ja.
Und dann ging es darum, mich wieder in eine stehende Position zu bringen. Und ich wurde dann eben halt in so ein Stehbrett geschnallt.
Genau, okay, ja.
Und das wurde dann so langsam hochgefahren. Und mir war sowas von schlecht.
Das ist wie wenn man zu schnell aufsteht, aber du hast so lange nicht mehr so aufrecht gestanden. Ja. Dann musste erstmal dein ganzer Kreislauf wieder klarkommen.
Ja,
ne?
Und wo ich dann so dachte, ich war dann, also damaliger Freund, jetziger Mann, war dann auch dabei und sie haben mich alle motiviert und ich dachte nur in dem Moment, ihr seid doch sowas von doof. Ich will jetzt wieder...
Ich will ins Bett.
Ich will ins Bett, flach. Aber es war einfach notwendig, um den Kreislauf auch wieder zu aktivieren.
Ja, na klar. Also ganz von der physiotherapeutischen Behandlung, von dem wieder körperlich sich hinstellen, von der Bewegung. Du machst ja trotzdem auch die Physiotherapeuten bewegen deine Beine. Du musst gucken, dass du da irgendwie klarkommst. Du musst ja auch Techniken lernen. Wie komme ich in meinen Rollstuhl? Wie setze ich mich hin? All das ist ja schon schwer genug, das wirklich alles zu machen. Was man dann besonders braucht, ist halt einen sehr, sehr starken Willen. Und den hast du ja anscheinend gehabt. Und warst du denn immer psychisch so gefestigt oder warst du in der therapeutischen Behandlung die ganze Zeit? Dass da jemand war, mit dem du immer über das Thema geredet hast?
Also ich habe in der Klinik und auch später eben halt auch eine Zeit lang Psychotherapie gehabt. Aber es war für mich eigentlich so klar, ich wusste, ich habe die Chance, wieder in die Füße zu kommen. Und ich habe all meine Energie da rein gesetzt, einfach auszuprobieren. Also ich hatte ja keine Muskulatur mehr in den Beinen und mein Physio hat mich da manchmal dachte ich auch nur, er hat mich gequält, aber es ging eigentlich immer darum, ich war dann im Gehbaren und musste mich dann eben halt aufrechten und er hat dann eine Technik gemacht, PMF, wo es immer darum geht, so gegengleich Bewegungen zu machen und ich musste quasi dagegen halten.
Okay.
Und das war dann für mich manchmal wirklich so, dass ich nach der Therapie froh war, dann in meinem Patientenzimmer zu sein.
Ja, na klar.
Und bin dann vor Erschöpfung eingeschlafen.
Also ich habe das mal gehabt, ich habe mal Sprunggelenk gebrochen gehabt, ja. Und das fand ich schon Horrorquäl, Quälarbeit, um da wieder alles hinzukriegen, aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und dann bist du ja irgendwann nach Hause gekommen, hast da ein neues Zuhause gehabt, musstest dich da erstmal neu umstellen, so. Bist du denn weiter, oder hattest du vor, weiter beruflich tätig zu sein, oder?
Ja, klar. Also ich sag mal, eine Motivation, ich habe in Münster damals in einer WG in der ersten Etage gelernt. Oh. Und ein Ziel auch meiner Therapie war letztendlich Treppen steigen zu lernen, also mit Gehhilfen. Und das war, Treppe hoch ist viel einfacher. Ich habe immer Schiss gehabt, Treppe runter zu gehen, weil wenn du dann stolperst, fällst,
ja,
dann
ja, klar.
Hast du den Abgrund vor dir. Mhm. Und aber das hat dann irgendwann auch geklappt.
Also warst du jetzt nicht mehr komplett an den Rollstuhl gebunden, sondern konntest auch deine Beine wieder so ein bisschen konntest du die benutzen?
Ein bisschen benutzen, also inkomplett heißt, du kannst, so wie ich, irgendwann wieder laufen. Das ist vielleicht nur 1 oder 2% der Paraplegiker. Großteil bleibt im Rollstuhl sitzen. Das heißt, dass du vielleicht so ein bisschen Gefühl hast, dass du die Beine vielleicht heben kannst, was dann beim Transfer gut ist, oder vielleicht, dass du kleinere Strecken mit Gehhilfen laufen kannst, aber du bist eben halt schneller mit dem Rollstuhl. Da gibt es eine ganz, ganz große Breite, was letztendlich möglich ist. Und jeder Querschnitt ist persönlich und individuell. Ne?
Ich habe gelesen, dass du irgendwann an dem Punkt warst, also du warst im Rollstuhl und es war, glaube ich, irgendwann um die Weihnachtszeit. Mhm. Da hast du zum ersten Mal nach einer gewissen Zeit, also ich weiß nicht, wie lange die Spanne war, wieder zum ersten Mal leichtes Gefühl in deinen Zehen gehabt.
Genau.
Also das, wie lange war das her, seit der war?
Das war ungefähr 5 Wochen danach.
Boah, aber 5 Wochen kein Gefühl in den Beinen zu haben, nicht in den Füßen, nicht in den Zehen.
Ja.
Und dann auf einmal merkst du, da kribbelt was, das ist ja wie Weihnachten. Und es war sogar Weihnachten. Ja.
Und es war eben halt auch so eine Situation, ich hatte so nach ein paar Wochen auch wieder so ein Gefühl, dass ich so gefühlt habe, in die Tiefe hinein zum Beispiel den Oberschenkel. Ne?
Ja.
Aber ich wurde dann quasi auch so im Gehbaren so festgehalten, dass ich stehen konnte, aber ich hatte absolut kein Gefühl in den Beinen. Und dann war es eigentlich so Heiligabend. Ich war als Patientin dann eben halt alleine auf meinem Zimmer, habe eben halt Fernsehen geguckt und habe dann irgendwann gemerkt, dass was anders war an den Beinen. Und es war wieder so dieses Gefühl, so ein Zeh zuckte, ne? Und ich war total so nach dem Motto, was passiert denn jetzt hier gerade, ne? So fühlt sich total anders an. Und dann habe ich die Krankenschwester rausgeklingelt, die Nacktschwester, so nach dem Motto, gucken Sie mal, ist das jetzt irgendwie oder spinne ich, oder? Und sie hatte das dann gesehen und am nächsten Tag waren ganz viele Pflegekräfte oder auch die Ärzte da und so nach dem Motto, wackeln Sie mal ein bisschen mit den Zehen. Das konnte ich dann, ich konnte mit den Zehen zucken, aber nicht wackeln.
Ja, aber du konntest bewegen. Und ich
konnte bewegen. Es war was sichtbar.
Es war definitiv dann das kleine persönliche Weihnachtswunder da in diesem Krankenhaus, dass es dann halt so passiert ist. Und du hast dann dich immer weiter so nach oben gekämpft.
Ja.
Du hast gesehen, du hast Morgenluft geschnuppert, die Zehen haben wieder gezuckt, du konntest mit deinem Physiotherapeuten das wieder hinkriegen. Durch solche Sachen wird die Psyche stärker. Naja, weil man auch sieht, es geht voran, man kann irgendwas bewegen. So. Und wann kam so bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich auch wieder laufen können. Jetzt will ich es ganz durchziehen. Jetzt glaube ich daran, dass ich irgendwann wieder laufen kann. Oder war der schon immer da?
Also ich habe dieser inneren Stimme dann geglaubt, habe keine Angst, es wird nicht so schlimm werden, als ich Weihnachten eben mal dieses Geschenk bekommen hatte, wieder dieses Gefühl zu haben. Und dann ging es eigentlich verhältnismäßig schnell. Also irgendwie so, es wird gut. Ich weiß zwar nicht, wie lange es dauert, es wird gut. Und ich habe dann so in der Physiotherapie, also in meiner Beweglichkeit, es geht ja eigentlich darum, du wirst aus der Klinik entlassen, um im Alltag wieder klarzukommen.
Genau.
Und ich war dann nach 3 Monaten aus der Klinik raus. Das war für mich dann so ein Highlight. Und ich habe dann in Münster eine ambulante Reha gemacht. Und Das hat mich dann aber wieder auf den Boden gesetzt, weil ich dann festgestellt habe, ich bin dann so mit dem Bus gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und der Weg eben halt von der Haltestelle zur Reha-Einrichtung war jetzt auch nicht so weit. Aber ich war sowas von gefrustet, weil einmal eine Oma mit Krückstock viel, viel schneller war und mich überholte, und wo ich dann nur dachte, scheiße, Scheißdach.
Ganz ehrlich, das ist einfach, du, wenn du den Weg so beschreibst, weil ein kleiner Spoiler, sie ist gerade hier ins Studio reingelaufen mit einem wunderschönen Regenschirm mit Vögelchen drauf. Also die Geschichte nimmt von vor allem ein sehr, sehr schönes Ende. Klar, der Weg dahin über die Reha, über wahrscheinlich permanent jeden Tag was mit den Beinen machen, die bewegen, laufen mit dem Rollator, mit Gehhilfe, mit Krücken. Aber irgendwann, wenn man das in so einem Zeitraffer sieht, wann ist es passiert, dass du gesagt hast, boah, jetzt brauche ich auch keine richtige Gehhilfe mehr? Oder brauchst du die noch?
Nö, die brauchst du nicht. Außer wenn ich mir den Fuß verknackse und dann
herumhumpfe. Dann bräuchte ich die wahrscheinlich auch. Also wie lange hat das gedauert, bis du wieder laufen konntest?
Also bis ich selbstständig, ich sag mal, ohne Gehhilfen laufen konnte, das war ungefähr ein gutes Jahr.
Ein Jahr lang?
Und ja.
Okay, und dann...
Aber ohne Gehhilfen zu laufen heißt ja nicht, dass ich keine Hilfsmittel brauchte. Mhm. Ich hatte eine feste Pyroneus-Schiene, die dazu letztendlich führte, dass ich den Fuß ganz aufsetzte. Denn durch die Pyroneus-Lähmung, die ich damals hatte, war es so, dass der Fuß quasi runterhing.
Okay.
Und um das Ganze eben halt auszugleichen, hatte ich eine feste Pyroneus-Schiene.
Kleine Hilfsmittelchen kann man immer gebrauchen.
Ja. Also ich kann's
ja, das ist da eine Schiene oder da oder dies, aber du bist auf jeden Fall wieder alleine gelaufen.
Ja.
Und das ist natürlich, wenn du das dann machst und du weißt, ey, du hast vor einem Jahr, der Bus dich überrollt, du hast das, und dann stehst du da und denkst so, dann ist man für diese Kleinigkeit des Laufens, die man bei uns im Alltag von gesunden Menschen gar nicht mehr, die ist einfach selbstverständlich, genau wie das Hören, das Sehen, alles andere. Und wenn man, und du hast erlebt, es nicht mehr zu haben und hast es zurückgewonnen, das ist ja eigentlich, du weißt die Sachen jetzt viel mehr zu schätzen wahrscheinlich.
Ne? Ja, absolut. Aber gleichzeitig habe ich mich natürlich auch immer, was du beschreibst, ist so, wenn ich es positiv sehe. Gleichzeitig habe ich aber auch mitbekommen, dass mein Gangbild eben halt anders war. Im Sommer war auch letztendlich, wenn ich mit der Pyroneus-Schiene gelaufen bin, haben die Leute das natürlich gesehen. Und der Blick war immer so, ich bin an denen vorbeigelaufen, und anstatt mir ins Gesicht zu schauen, guckt man dann eben
auf halt die
auf die Schiene. Ne? Und das hat mich immer so gefrustet, wo ich dann dachte, scheiße, warum muss das jetzt wieder so sein?
Okay.
Aber im Hinterkopf wusste ich natürlich auch so, es hilft dir quasi so, dass dein Gangbild entsprechend ist. Und ich habe immer auch geguckt, ich glaube, ich bin so vom Typ her, irgendwas geht noch.
Mhm.
Du bist noch nicht am Ende von der Fahnenstange, du kannst noch ein bisschen darauf balancieren.
Mhm.
Und habe dann einfach so für mich geguckt, was kann mir noch helfen, besseres Gangbild zu haben oder etwas für meinen Körper zu tun, etwas für mich zu tun. Nicht nur, dass ich trainiere, sondern einfach, dass ich auch mit dem Handicap so umgehe, dass ich sage, es ist Teil meines Lebens.
Ist mir scheißegal, wie die anderen gucken. Kann ich mir aber total vorstellen. Du bist ein sehr, sehr gläubiger, du bist ein spiritueller Mensch.
Ja.
Und das hat dir auf diese Art und Weise geholfen. Sage ich dir, wie es ist, darüber können wir jetzt gar nicht groß reden, weil das würde eine Tür aufmachen, da würden wir nur 3 Stunden quatschen. Weil über Glaube und Religion zu reden, ist ein super interessantes Feld. Und ich beneide manchmal Leute, die wirklich gläubig sind, bis zum allerletzten, weil die haben manchmal, glaube ich, finden eher Trost in irgendwas, wenn man gläubig ist. Aber wie gesagt, die Tür möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Du hast aber natürlich als Vorbild natürlich auch mit deiner ganzen Geschichte so ein bisschen fungiert. Ne? Und hast gesagt, boah, ich hatte einen Querschnitt, hätte auch enden können, dass du im Rollstuhl sitzen bleibst.
Ja.
Ne? Ich meine, du hättest auch tot sein können, aber du hättest im Rollstuhl sitzen bleiben können. Bist aber wieder aufgestanden, und dann hast du irgendwann die Idee gehabt, ey, mit deiner mentalen Kraft und meiner Geschichte anderen Leuten auch Mut zu machen, die vielleicht in der gleichen Situation stecken wie du. Und hast ein Buch geschrieben.
Ja, ich habe in der Corona-Zeit war ich in einer Situation, also ich bin freiberuflich tätig und verdiene mein Geld mit Weiterbildungsseminaren.
Mhm.
Und dann war das ja verboten. Man durfte ja nicht mit anderen Gruppen zusammen zu sein, und in der Situation dachte ich so, du brauchst irgendwas auch für den Kopf, um dich zu beschäftigen. Mhm. Und da ist auch die Entscheidung von mir gefällt worden. Oder so nach dem Motto, jetzt mach mal Butter bei den Fischen. Du wolltest doch mal immer ein Buch schreiben. Mhm. Das habe ich dann getan. Und eigentlich dachte ich so, in einem Jahr habe ich so ein Buch geschrieben. Aber das war nicht so, weil ich dann gemerkt habe, dass dieses Buch natürlich auch an meiner Geschichte rührt und nochmal so mich zu erinnern oder auch zu gucken, was ich früher geschrieben habe aus dieser Zeit. Das war schon manchmal hardcore, wo ich dann so an der Tastatur vom Computer saß und dann kamen eben halt die Tränchen und ich innerlich nur sagte, warum tue ich mir den Scheiß an? Aber meine innere Stimme sagt, mach es einfach, es hilft dir. Und dann bist es auch los in der Art und Weise, dass es dich nicht mehr belastet, sondern dass du einfach sagst, es gehört zu dir und für irgendwas kann es auch gut sein.
Ja, also ganz ehrlich, wie du gerade gesagt hast, es gehört zu dir, dieses Akzeptieren, es ist ein Teil von mir, ist schwierig, wenn man dann an dem Punkt angekommen ist, dann ist super. Und auch dieses Runterschreiben einer Geschichte und der eigenen, auch wenn das schon so lange dann her war und du dann trotzdem, du bist ja wieder in den Emotionen, in den Gefühlen von früher einfach drin gewesen. Mhm. Und wenn man es dann aufschreibt, dann ist es manchmal so, als wenn dann dieser Teil rausfließt, jetzt sind wir noch da, aber der belastet einen dann halt nicht mehr. Ne? Und das Buch heißt Aufstehen und mit dem Leben tanzen, das habe ich gerade hier und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal durchlesen und mir das angucken und kann auch nur jedem empfehlen, der die Geschichte interessant findet, die zu kaufen. Hast du, das kann man hier in Bottrop irgendwo, liegt es aus oder kann man es bei dir kaufen oder wo kann man das kaufen?
Das Buch ist in jedem Buchhandel oder auch online bei Amazon, Thalia.
Cool. Letztendlich also du hast auch einfach einen Verlag gefunden, der das dann rausgebracht hat.
Also ich habe, dieses Buch ist eben halt, das Konzept, was dahinter steht, ist Books on Demand. Mhm. Das heißt, ich habe es in einem Online-Verlag veröffentlicht. Wenn jetzt eben halt Vorbestellungen sind im Buchladen, dauert es 2-3 Tage, dann wird es eben halt gedruckt und steht eben halt zur Verfügung, aber man kriegt es auch bei Amazon und so weiter.
Cool, also ein eigenes Buch zu haben, kannst du stolz drauf sein.
Ja, bin ich auch
also,
froh.
Also ganz ehrlich, und da sind Alex, für den Alex, da sind gar keine Bilder drin, da sind also
sind ja, nur Bilder Buchstaben. Sind letztendlich vorne und das Bild von mir.
Ganz genau. nee, aber jetzt eine Frage, glaubst du, dein Leben wäre ohne diesen Unfall anders gelaufen?
Ja, absolut. Also ich glaube auch das, was ich jetzt tue, es hat mir nicht geschadet, Patientin zu sein und mal auch so das Krankenhaus mitzukriegen, wie es funktioniert oder vor allen Dingen die Pflegekräfte. Mhm. Und auch zu wissen, was eine gute Pflege ist oder durch die Pflegekräfte, die haben mich auch so behandelt, die haben mich unterstützt, aber mich auch immer so ein bisschen gefordert, also zum Beispiel ein Beispiel, als ich selbstständig duschen. Mhm. Also ich wurde ja quasi dann auf eine Duschliege gelegt, gerollt, dann eben halt geduscht. Und so habe ich das in den ersten Tagen erlebt. Und dann hieß es, ja, dann halte dann doch mal selbst den Duschkopf oder trockne dich selbst wieder ab oder
ja, mach
sehe gerade deine Haarespracht. Letztendlich föhn dich mal selber. Also das, was ich wusste ja, wie es geht, das wurde dann auch von mir verlangt. Und das war für mich eben halt Hilfe zur Selbsthilfe. Die haben nicht gesagt, du bist das arme Putt-Putt oder Patientin.
Nee, die haben dich schon rangekriegt. Die mussten schon gucken, dass du auch dann wirklich dann nicht, also es gibt ja bestimmt Leute, die dann sagen, ah nee, komm ey, kannst du das nicht machen, ist viel einfacher. Ne? Aber ja gut, kann ich mir vorstellen, dein Leben anders gelaufen, der Beruf ein anderer gewesen oder hast du noch einen Sport gehabt, den du geliebt hast, den du nicht mehr machen kannst? War nicht so wild.
Ich glaube, seit dem Unfall bin ich sowas von beweglich geworden. Super. Oder Sachen, die ich ausprobiert habe. Ne? Es war für mich immer die Frage, was geht mit einem Gehhandicap, was kann ich machen? Hm. Und ich habe Dinge ausprobiert von therapeutischen Reiten oder einfach auch viele Sachen so mit Balancieren, so Niedrigseilgarten habe ich für mich entdeckt, wo ich dachte, Hochseilgarten traue ich mich nicht, aber so eine Wackelbrücke in einem Niedrigseilgarten habe ich geschafft.
Okay.
Und ich mache ja auch ganz viel in der Natur, im Gelände unterwegs sein, im Wald, so über Stock und Stein.
Schön.
Da nutze ich eben halt Trekkingstöcke, weil die mir einfach auch dann den Halt geben.
Klar.
Oder was weiß ich, dass ich im Wasser eben halt dieses Aqua-Jogging mache.
Wasser ist immer gut, Wasser kann man immer unheimlich gut solche Sachen
also
machen.
Also viele, ich bin sehr beweglich geworden, so nach dem Motto, was hilft mir, meine Nerven eben zu reizen, mhm, in dem Sinne, dass sie sich vielleicht wieder auch aktivieren lassen.
Mhm.
Und ich habe so viele tolle Menschen auch kennengelernt und geholfen hat mir dann auch eine Energiearbeit, also Therapeutic Touch, wo ich dann gemerkt habe, das hilft mir zu akzeptieren, was ist. Und mein Konzept von Mensch ist eben halt, ich bestehe nicht nur aus dem Körper.
Mhm.
Sondern dass Geist und Seele einen großen Einfluss drauf haben, ob wie du mit einer Erkrankung oder einem Handicap umgehst.
Ja.
Und das hat mich schon immer interessiert, auch im Studium als Theologin, so wie funktioniert die Welt? Und ich bin neugierig und habe viele Dinge ausprobiert und habe dann also einfach festgestellt, dass allein schon der Gedanke, so wie ich irgendwas denke, eine Resonanz im Körper hat. Wenn ich mir vorstelle, ich habe Zahnschmerzen, mache ich automatisch so Aubacke.
Da hast du komplett recht. Also, dass der Gedanke, der in deinem Kopf reinkommt, wenn man jemandem sagt, ey, da läuft gerade eine Ameise über deinen Hals hinten, dann juckt's.
Ja, absolut.
Obwohl da überhaupt keine Ameise ist, weil der Gedanke, da kann man dann die Sache natürlich schon weiterspinnen. Ja. Ne?
Also es ist letztendlich Kopfkino, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob etwas nur eine Vorstellung ist oder ob es real ist.
Okay.
Weil wir haben ja alle bestimmte Bilder und Emotionen in unserem Gehirn gespeichert und es läuft oft unbewusst ab. Aber eine positive Einstellung, also was mir geholfen hat, ist einfach so, ich wusste, ich bin nicht alleine.
Mhm.
Ich hatte ein Umfeld um mich herum, meinen Mann, meine Familie, Freunde, die mich einfach auch unterstützt haben. Ich wusste, ich schaffe das. Also, dass ich also einfach so dieses, ich bleib dran, diese Ausdauer auch hatte und mich selbst immer wieder auch motivieren konnte. Also, ich glaube auch so dieses, alles wird gut, alles ist gut. Es gibt etwas, was mehr ist als nur der Schmerz, sondern für mich ist es dann einfach eine universelle Kraft, die ich Gott nenne, Liebe oder auch selbst erfahren habe und wo ich dann auch so dachte, okay, wenn ich jetzt wieder das Gefühl in den Zehen hatte, so lieber Gott, was willst du jetzt von mir? Ne?
Mhm.
Muss ich jetzt irgendwie heilig werden oder wie auch immer? Aber darum geht es gar nicht. Es ist einfach ein Geschenk. Und ich habe gemerkt, jetzt mit 56 Jahren, mit dem Blick zurück, haben sich viele Dinge also einfach auch gefügt. Also ich bin durch die Jahre natürlich auch, habe ich viele Methoden kennengelernt, die Menschen helfen können, die ein neurologisches Krankheitsbild haben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, habe auch für mich festgestellt, so dass dieses ganzheitliche, was macht einen Menschen gesund oder was hält ihn gesund oder hilft ihm letztendlich mit Krankheit umzugehen, also wo es einfach um Lebensqualität geht, dass mich das sehr interessiert, weil das hat auch bei mir funktioniert.
Genau, eine positive Einstellung. Das ist ja ganz, ganz oft auch der Schlüssel zu einer Krankheit, die geheilt wird. Ich meine, das hat man bei älteren Menschen, die wirklich einfach sagen, komm, da ist jetzt der Partner gestorben. Und die Lebenseinstellung, ganz oft ist es ja so, dass dann der andere Partner direkt mitgeht, weil auch der Lebenswille und auch die Lust am Leben einfach vergangen ist. Und ohne da groß einwirken zu müssen, körperlich machen Geist und Seele schon das und der stirbt dann auch ganz oft. Oder es gibt halt der umgekehrte Fall, ist, wenn du wirklich an eine Heilung von irgendeiner gewissen Krankheit glaubst oder wie gesagt immer wieder dieses Aufstehen in deinem Kopf hast, dann hast du auch größere Chancen, meines Erachtens auch, finde ich, da ist auf jeden Fall was dran, geht zu genesen.
Mhm. Beziehungsweise auch letztendlich, ich glaube, das war für mich auch ganz wichtig. Ich hatte zeitweise auch gedacht, so alles wird wieder so wie früher, so die Beweglichkeit. Aber dann dachte ich mir, das geht rein vom Körper nicht, weil ich habe eben halt diese Verletzung gehabt. Der Körper ist eben halt anders. Er hat ein Unfalltrauma erlebt. Mhm. Und es geht nicht das alte Leben, sondern einfach ein Leben mit letztendlich meinem Handicap. Und das Gute, was ich erfahren habe, ist einfach so, ich kann jetzt keinen Marathon laufen. Mhm. Würde ich auch nie, weil
ist doch nicht so schlimm,
das hätte ich vor dem Unfall auch nicht gewollt. Aber ich habe festgestellt, auch mit einem Gehhandicap kann man viele Dinge machen.
Natürlich.
So und so akzeptieren, also es ist eine Grenze da, klar, aber die ist bei jedem Menschen da, der eine Krankheit hat oder in seiner Seele irgendwas, ein Trauma erfahren hat. Aber das heißt nicht, dass ich bis zum Ende meines Lebens darunter leiden muss, sondern
du siehst halt eher die Möglichkeiten und nicht die Grenzen.
Ja, ne? Grenzen gibt es.
Klar, natürlich
gibt's. Du kannst auch über Grenzen gehen, aber es geht nicht darum, höher, weiter, besser, mhm. sondern es geht darum, erstmal dich selbst zu akzeptieren. Ne?
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch von der ganzen Geschichte, von der Körperlichkeit, von der Psyche, ist es ein total schwieriger und langer, langer Prozess gewesen. Du kannst wirklich dich glücklich schätzen, erstmal, dass du so eine starke Persönlichkeit bist und du auch dein Umfeld hattest mit all den Leuten, mhm. sei es jetzt der Krankenpfleger, dein Partner, deine Freunde, egal wer da war, da muss man ja unglaublich dankbar sein, dass die immer an deiner Seite waren und dir die Kraft gegeben haben. Auch wenn du die manchmal verflucht hast, wenn ich dann selber abtrocknen musstest.
Ja, klar.
Und wie gesagt, ich kann jedem, der in dieser ähnlichen Situation ist, auch wirklich das Buch einfach empfehlen, Aufstehen und mit dem Leben tanzen. Und wir haben heute wirklich sprichwörtlich vom Wiederaufstehen geredet. Mhm. Und bei dir ist es körperlich, aber auch geistig und mental, komplett passt das zu dir mhm. und zu dem Thema. Ich fand's super, super interessant, mit dir darüber zu quatschen. Haben wir alles beleuchtet, deiner Meinung nach? Oder hast du da noch irgendein offenes Ende, wo du sagst, das wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen?
Ja, das wollte ich, Stichwort Resilienz. Ja. Also das, was wir jetzt gerade im Gespräch hatten, ist ja eigentlich so, das steckt in jedem Menschen drin. Also wirklich so in einer Krise. In einer Krise bist du irgendwann am Boden und weißt nicht mehr weiter. Aber das Leben geht immer vorwärts. Und wirklich so zu gucken, was habe ich, was kann ich, mhm. Um mit dieser Situation klarzukommen oder wo kann ich mir eben halt Hilfe holen. Und Hilfe, das habe ich letztendlich für mich erfahren, Hilfe zu holen oder um Hilfe zu bitten, das ist total powerful und Kraft.
In Ordnung,
und das ja, klar. Es ist keine Schwäche, sondern es erweitert den Horizont. Und dann zu entscheiden, ob eine Therapie oder was weiß ich, zum Arzt zu gehen oder nochmal was auszuprobieren, man hat immer die Wahl. Und man hat letztendlich die Wahl, in der Krise zu bleiben. Oder die Wahl, letztendlich den nächsten Schritt zu gehen. Ne?
Man hat immer die Wahl, ganz genau.
Ja.
Und da muss man halt einfach gucken, was für ein Typ Mensch man ist und welcher man vielleicht sein will. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, jemanden kennt oder vielleicht sogar selbst in dieser Situation seid, egal wie aussichtslos die ist, da gibt's am Ende immer irgendwas, was einen vielleicht weitermachen lässt. Wir hoffen natürlich, dass jeder das Glück hat wie du, der dann auch die Kraft findet und auch die Leute hat, in seinem Umfeld weitermachen zu können. Man kann das Buch lesen, man kann mit dir bestimmt auch Kontakt aufnehmen und dann kann man auf jeden Fall definitiv aus einer schlechten Sache, einem Unfall, aus einer dunklen Stunde mal wieder ein bisschen Licht reinzaubern.
Vielleicht dazu noch ein Bild zum Schluss. Krise ist vielleicht so, sich in einem Raum zu finden voller Dunkelheit. Mhm. Gleichzeitig hat man aber auch in seinen Händen eine Kerze und ein Feuerzeug. Und Resilienz ist einfach vielleicht die Entscheidung, ich zünd die Kerze an mit dem Feuerzeug. Und dann hat sich nämlich auch der dunkle Raum verändert und man sieht eben halt Einzelheiten. Mhm. Und das ist eigentlich so, was ich mit dem Buch auch möchte oder allgemein Menschen Mut zu machen, quasi so ihre Kerze anzumachen.
Ja, klar.
Und einfach mal so zu gucken, wie dieser dunkle Raum aussieht, ob sie einen Weg finden. Sie werden auf jeden Fall einen Weg finden. Und letztendlich liegt der Weg im Menschen selbst. Das ist bei jedem Menschen auch ganz unterschiedlich. Aber das, was ich erfahren habe, das hat jeder Mensch in sich. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Silvia, es war richtig schön, dass du da warst. Es war richtig schön, mit dir zu sprechen. Ich denke, wir werden auch noch über dieses Gespräch hinaus auf jeden Fall noch ein bisschen Kontakt haben.
Mhm, gerne.
Und nächstes Mal beim Kneipenquiz bist du auch wieder dabei?
Ja, ich hoffe.
Ich hoffe auch. Na, aber diesmal besser als Platz 7.
Ja, also wir waren ja schon mal, als ich das erste Mal dabei war.
Da war der Vierter, glaube ich.
Waren wir Vierter.
Sehr gut.
Und das war auf jeden Fall eine bessere Qualifikation als, glaube ich, beim letzten.
Aber gar kein Problem. Wie gesagt, Silvia, war richtig schön, dass du da warst. Und euch da draußen, das war wieder eine Podcast-Hart-Folge. Wir haben jetzt gequatscht über das, also quatschen ist jetzt schon wieder so ein, wir haben eine Stunde geredet über ein Thema des Wiederaufstehens mit der Silvia Steinberg. Wie gesagt, das Buch findet ihr in der Buchhandlung bei Amazon, wo auch immer. Und ich würde sagen, packen wir's und machen heute den Podcast-Sack zu. Alles klar. Tschüss, Silvia.
Tschüss.